wie gesagt, ganz, ganz wesentlich bei der im Management von Peritonealkarzinosepatienten ist die Selektion der richtigen Patienten. Ich werde Ihnen darüber etwas erzählen, etwas über Leitlinien, die wir aktuell in Österreich zur Verfügung haben, und dann ein bisschen was über Studienkonzepte. Wie gesagt, eine der Messages, die wir heute schon gehört haben, ist, die kolorektale Karzinose ist prinzipiell behandelbar, wenn man die Langzeitüberlebensdaten aus gewissen Studien anschaut. Das Wesentliche ist nur, das sind selektierte Patienten, das muss man ganz klar sagen. Das gilt nicht für jeden Karzinosepatienten, wir schaffen das sicher nicht, jeden zu heilen, aber ein gewisser Prozentsatz hat eine Langzeitprognose und es gilt einfach, diese Patienten möglichst gut identifizieren zu können. Wir haben schon gehört, die Zytoreduktion, nämlich die komplette Zytoreduktion, ist ein wesentlicher Baustein dieses Therapieverfahrens. Nur wenn es uns gelingt, die sämtliche makroskopischen Tumorzellen im Abdomen auf Null zu reduzieren, nur dann haben wir Aussicht auf Erfolg. Und wir müssen das immer entgegenstellen, dieses aggressive Versuchen, eine komplette Zytoreduktion zu erreichen, mit dem Risiko, dem wir den Patienten aussetzen. Das sind Daten aus 24 Studien, etwa 3000 Patienten. Es tut mir leid, wahrscheinlich kann man es gar nicht so gut lesen. Das Wesentliche ist, dass etwa 30% der Patienten eine Major Morbidity, also eine signifikante Morbidität haben nach so einem Eingriff. Und genau aus dem Grund gilt es wirklich, diesen Eingriff nur dann durchzuführen, wenn der Patient auch wirklich potenziell davon profitiert. Bei uns an der MOW sieht es so aus, dass wir Gott sei Dank etwas unter diesem Wert sind. Das ist nach Akkordeon die Morbidität aufgetragen. Etwa 82% der Patienten haben keine bzw. nur eine mäßiggradige Morbidität. Das geht also bis maximal zur Verabreichung von 2 Blutkonserven postoperativ, etwas in dieser Art. Aber 18% der Patienten haben eine Morbidität, brauchen eine Reintervention, eine CT-gezielte Drainage oder haben eine Anastomosendehiszenz und benötigen eine Reoperation. Gott sei Dank Mortalität bis jetzt bei uns bei 0%. Wir bewegen uns also etwa im Bereich der Pankreasresektionen, also die Patienten, die sich einer großen Pankreaschirurgie unterziehen, haben auch in etwa bei 20-30% Morbidität, und genau in diesem Bereich bewegen wir uns mit der zytoreduktiven Chirurgie und HIPEC. Also die Sache ist nicht ungefährlich. Und jetzt ist die Frage, wer profitiert? Ist es der Patient mit dem minimalen Karzinosebefall oder können wir prinzipiell jeden Patienten operieren? Wie selektionieren wir jetzt? Und vor allem, wie schaffen wir das präoperativ zu selektionieren, dass wir dem Patienten auch eine Open-and-Close-Operation ersparen, wo man intraoperativ draufkommt, dass der Patient nicht operabel ist und man die Operation abbrechen muss? Eingangs erwähnt, Peritonealkarzinose per se ist nicht bei jedem Patienten gleich, das ist ein Überbegriff, aber wir haben es mit einem Spektrum zu tun und dieses Spektrum hat verschiedene Faktoren, die da hineinspielen. Und zwei wichtige Faktoren sind die Tumorbiologie, etwas, das wir natürlich sehr schwer beeinflussen können, um was für einen Tumor es sich handelt, mit dem wir da zu tun haben. Der zweite Faktor, der Faktor Zeit, ist von uns durchaus beeinflussbar. Je früher wir es schaffen, Patienten zu identifizieren, die potenziell profitieren, umso eher finden wir einen Patienten mit niedriger Tumorlast und umso eher können wir die zytoreduktive Chirurgie und HIPEC einsetzen. Aber wenn wir sie einsetzen, dann sicherlich nicht gegen Ende der Erkrankung, sondern wenn, dann frühzeitig. Also, wir müssen frühzeitig Patienten selektionieren. Patienten sollten eine limitierte Erkrankung haben. Sie sollten keinen extraabdominellen Tumor haben, logischerweise. Das lokoregionäre Therapiekonzept kann natürlich nicht bei einer Lungenmetastase funktionieren. Also, wenn Patienten oder Knochenmetastasen haben, dann muss man ganz ehrlich sagen, handelt es sich hier nicht um das geeignete Konzept. Das geht wirklich nur bei Patienten, die eine isolierte Peritonealkarzinose haben, bei denen wir eine komplette Zytoreduktion erreichen können. Sie sollten, wenn möglich, eine günstige Tumorbiologie haben und sie sollten einen guten Allgemeinzustand haben. Und wenn wir solche Patienten finden, dann würde sich jedes HIPEC-Zentrum wünschen, dass solche Patienten dann vorgestellt werden, weil das sind die, wo wir zumindest glauben und auch die Literatur darauf hinweist, das sind die, die profitieren. Das Tier haben Sie schon gesehen, also wie gesagt, je früher wir dran sind, je weniger ausgedehnte Erkrankung, umso eher eine Heilungschance, weil dann die komplette Zytoreduktion möglich ist. Was sind nun solche Hochrisikopatienten? Da gibt es interessante Studie aus Frankreich, 2011 publiziert. Da hat man untersucht, inwiefern Patienten, die eine minimale synchrone peritoneale Metastasierung im Rahmen der Erstoperation haben oder die ovarielle Metastasen haben oder die einfach nur eine Tumorperforation haben, ob die ein Risikokollektiv darstellen. Was hat man gemacht? Die Patienten haben ganz normal ihre systemische Chemotherapie bekommen und dann wurde etwa ein Jahr nach der Erstoperation und etwa 6 Monate nach Abschluss der systemischen Chemotherapie ein geplanter Second Look gemacht. Und was hat sich gezeigt? Mehr als 50% der Patienten hatten eine Peritonealkarzinose. Sind dann alle Patienten einer systematischen zytoreduktiven Chirurgie und HIPEC unterzogen worden. Und was man an der Überlebenskurve sieht, ist, dass wir dabei nahezu 90% überleben sind. Das sind auch wieder selektionierte Patienten. Das kann man nicht pauschalieren. Das gilt nicht für jeden Karzinosepatienten. Aber es gibt sichtlich Hochrisikopatienten. Und die kann man relativ einfach definieren. Und das sind wahrscheinlich die, die von seinem Konzept profitieren können. Warum sage ich können? Es gibt eine Studie, die derzeit läuft in Frankreich, die genau diese Fragestellung untersucht. Was passiert, wenn ich diese Hochrisikopatienten 6 Monate ganz normal mit der Chemotherapie, die sie bekommen würden, behandle und dann, vorausgesetzt das CT ist negativ, alle Durchuntersuchungen negativ, sie dann randomisiere, entweder in einen Standardarm, wo sie weiterhin einfach observiert werden, oder in einen experimentellen Arm, wo eine Second-Look-Laparotomie gemacht wird und eine zytoreduktive Chirurgie mit HIPEC. Wie gesagt, die Studie ist noch rekrutierend. Das heißt, wir wissen diese Daten nicht. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten 5 Jahren wissen werden. Und das ist dann ein ganz entscheidender Schritt, der einfach in die Richtung weist, früher die Patienten identifizieren, nicht dann, wenn es zu spät ist. Wie sehr hilft uns die Bildgebung bei der Selektion von Patienten? Sie ist eingeschränkt aussagekräftig. Oft haben wir es mit sehr kleinen peritonealen Läsionen zu tun. Vor allem, wenn sie im Bereich des Dünndarms lokalisiert sind, kann das tückisch werden, weil gerade da sich dann die Inoperabilität entscheidet und das sieht man oft im CT nicht so gut. Das CT und die MR und die PET-CT und diverse Kombinationen haben eigentlich im Wesentlichen den Stellenwert, extraabdominelle Erkrankungsmanifestationen auszuschließen, weil das dann eigentlich Ausschlussgründe werden, so ein Verfahren anzubieten. Was gibt es für indirekte Hinweise auf Inoperabilität, wenn Patienten eine biliäre Obstruktion haben, eine Hydronephrose, Ileuszeichen, beziehungsweise wenn im Ligamentum hepatoduodenale Tumorformationen vorhanden sind, beziehungsweise dort Lymphknoten sind, dann weist das indirekt darauf hin, dass der Patient wahrscheinlich eine fortgeschrittene Karzinose hat. Es gibt Scoring-Systeme, die ganz interessant sind, weil die darauf hinweisen, welche Patienten sind nun die, die eigentlich besser abschneiden unter diesem aggressiven Approach? Da gibt es einen Prognostic Score, einen CoRAP Score und dann gibt es den PSDSS, also den Peritoneal Surface Disease Severity Score. Und ich möchte Ihnen die kurz vorstellen. Es gibt dazu noch nicht 20 randomisierte Studien, aber zumindest gibt es Hinweise, die zeigen, dass solche Scoring-Systeme wahrscheinlich ganz geeignet sind, die Patienten zu identifizieren. Der Prognostic Score von Verwahl, da geht ein, wo ist der Tumor lokalisiert, also Rektumkarzinome haben einfach ein höheres Risiko, wenn sie eine Peritonealkarzinose haben, ein schlechteres Überleben aufzuweisen. Das Grading geht ein, die Histologie, also die Tumorbiologie und dann letztlich die Zahl der betroffenen Regionen. Klarerweise, je mehr Regionen betroffen sind, umso mehr steigt dieser Score an. Man sieht hier einen relativ ich würde jetzt nicht sagen komplizierten, aber einen Algorithmus, wo man also diese einzelnen Punkte zusammenrechnet und diesen Score dann errechnen kann. Und Sie sehen, wenn der Score niedrig ist, also in dem Fall war der Cut-off bei etwa 2,5, dann haben die Patienten wesentlich besser überlebt, als wenn die einen Prognostik-Score von über 3,3 gehabt haben. Also das ist eine Möglichkeit, Patienten zu identifizieren und die Tumorlokalisation, das Grading, die Histologie, das ist etwas, was ich präoperativ schon weiß und die Zahl der betroffenen Regionen kann man zumindest mit dem CT grob abschätzen, sage ich einmal. Das heißt, da kann man schon vorher abschätzen, ob ein Patient weit drüber ist und wahrscheinlich gar nicht profitiert. Was ist der CoRAP-Score? Das ist ein Score, wo auch, Sie sehen, Siegelringzell-Histologie geht ein, es geht das Hämoglobin ein, der White Blood Cell Count, aber was auch eingeht, sind die Tumormarker. Also das CA, das CA125, das CA19-9, das CA15-3 und da gibt es jeweils in Abhängigkeit von der Erhöhung dieser Tumormarker gibt es dann Punkte, die man geben kann. Aber was auch noch viel interessanter ist, es ist die Dynamik dieser Tumormarker unter einer eventuellen neoadjuvanten Therapie, etwas, was da wesentlich eingeht. Das ist etwas, was auch wahrscheinlich dafür sprechen würde, eher eine neoadjuvante Therapie quasi als biologische Probe zu machen, um die Patienten zu definieren, die eben dann im Tumormarkerprofil abfallen, weil das ist günstig. Man sieht hier, also grün umrandet, da können Sie gleich, wenn der Patient im Tumormarkerprofil abnimmt, 5 Punkte vom Score wieder abziehen, weil es darauf hinweist, dass es einen Response gibt. Und hier hat man, also das hat man dann validiert, diesen Score. Und es war da der Cut-off bei 6 Punkten. Und Sie sehen sowohl in der internen, sozusagen im Testset, aber auch im Validierungsset, eine schöne Auftrennung zwischen den Patienten, die einen niedrigen CoREP-Score haben, und denjenigen Patienten, die einen höheren, also sprich über 6 gelegenen CoREP-Score haben. Und der PSDSS ist ein Score, der gebildet wird aus 3 Säulen im Wesentlichen. Das eine ist die klinische Symptomatik des Patienten, das zweite ist das Ausmaß der Karzinose und das dritte ist die Histologie des Primärtumors. Das heißt, das funktioniert auch, wenn der Patient 2 Jahre nach der Erstoperation ein Rezidiv hat, dann kann man wieder zurückgehen auf die primäre Histologie und kann diesen Score errechnen. Und hier 4 Gruppen bilden, also von römisch 1 bis 4. Was man sieht, ist, das Lymphknotenstadium spielt eine wesentliche Rolle. Also der Score kann von 2 bis 22 Punkten betragen. Sobald die Patienten Lymphknoten positiv sind, sind sie auf alle Fälle zumindest im PSDSS2. Und was man dann hier sieht, ist, wenn man die Patienten auftrennt, das sind Patienten, die alle eine zytoreduktive Chirurgie und HIPEC bekommen haben, sieht man, dass die Patienten, die im PSDS1 in der Kategorie sind, ein deutlich besseres Überleben haben als die im 2 und 3, aber am schlechtesten natürlich das Überleben der Gruppe, die das Stadium 4 hatte. Ich möchte Sie hier hinweisen auf die X-Achse. Also wir reden hier über ein medianes Überleben von 86 Monaten, beziehungsweise die Kurve, wie Sie sehen, geht bis zu 10 Jahre hinaus. Das heißt, da gibt es wirklich Patienten, die Langzeit überleben. Was sind jetzt so Beispiele für ein PSDSS? Ich habe das nur mal aufgerechnet. Wie gesagt, sobald Patienten Lymphknoten positiv sind, sind sie im PSDS2. Sobald die Karzinose oder das Grading höher ist, sind sie bei 3. Und sollten Sie einen Patienten haben mit einer niedrig differenzierten Histologie und einer ausgedehnten Karzinose, ist er im Stadium 4. Warum erzähle ich das? Weil, das ist so ein von der American Society for Peritoneal Surface Malignancy, ein Pathway, wie man die Patienten abklären sollte und wie man sie behandeln sollte. Und da ist dieser PSDSS schon eingeflochten. Zunächst einmal das Abklären, hat der Patient extraabdominell Tumormanifestationen oder nicht. Sollte er die haben, scheidet er aus und kommt natürlich in den Arm mit der rein systemischen Chemotherapie. Sollte er aber keine weiteren Metastasierungen außer im Peritoneum haben, sollte man ihn an einem Zentrum vorstellen und dann entsprechend in diesem Zentrum dieser PSDSS errechnet werden. Und sobald der Patient eben, also Patienten, die also wirklich eine günstige Tumorbiologie haben und im Stadium 1 sind, da kann man eigentlich sagen, dass das die wahrscheinlich sind, die man auch primär gleich operieren kann. Das sind die mit einer niedrigen Karzinose kommen, die Lymphknoten negativ sind und einen gut differenzierten Tumor haben. Ich glaube, da kann man das vertreten, primär das Konzept anzuwenden und dann selbstverständlich, wenn Sie das gehabt haben, dann noch die systemische Therapie anzuschließen, sobald die Patienten operiert sind. Wie schaut es aber aus bei denen, die 2-3 haben? Das sind die, die Lymphknoten positiv sind. Ich glaube, alle werden mir beipflichten, das sind Patienten, die brauchen ohnehin eine Systemtherapie. Und hier kann man die biologische Probe machen und schauen, welche Patienten sind es, die auf diese Therapie ansprechen oder zumindest nicht progredient sind auf die Therapie, weil das sind die, die potenziell auch von dem Verfahren profitieren können. Ein Patient, der unter dieser Therapie progredient ist, ist sicherlich nicht der richtige Kandidat. Den würde man dann auch rein palliativ behandeln. Also das sind so Algorithmen, nach denen man die Patienten vielleicht ein bisschen geordnet in diese Therapie zuführen kann und wirklich versucht, die herauszufinden, die profitieren und denen den Eingriff zu ersparen, die wahrscheinlich keinen Benefit davon tragen. Kurz jetzt zu den Leitlinien. Gerald Braga hat es angesprochen, in Deutschland gibt es die S3-Leitlinie, in England gibt es eine Leitlinie, welche Patienten sind zu behandeln. Wir haben uns gesagt, wir brauchen sowas auch in Österreich und haben uns zusammengetan im Rahmen des Peritoneal Cancer Network, der Chirurgisch-Onkologischen Gesellschaft, und haben eine Leitlinie definiert und die im Internet veröffentlicht, wo wir ganz grob einmal umreißen, was glauben wir, sind die sinnvollen Indikationen für dieses Verfahren. Wir haben das letztes Jahr im Rahmen der 30. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgische Onkologie präsentiert. Und all die, deren Kurven Sie jetzt heute mehrfach schon gesehen haben, sind gekommen und haben ihre Expertise mit uns geteilt und haben uns auch wirklich gute Ratschläge gegeben, wie wir weiter verfahren sollen, um auch in Österreich auf den internationalen Standard in der Peritonealkarzinosebehandlung zu kommen. Was ist in der Leitlinie drin? Also sie wird definiert, die zytoreduktive Chirurgie als potenziell kuratives Verfahren. Es gibt eine Literaturübersicht, es ist was drin über Indikationen, aber vor allem auch Ausschlusskriterien. Es ist ganz klar, dass sowas nur interdisziplinär funktionieren kann und das steht dort auch drinnen. Also es geht hier nicht um Chirurgie gegen Onkologie, sondern es geht um ein Miteinander und das gemeinsame Ziehen an einem Strang. Es ist was drinnen über, welche Patienten sollten selektiert werden, was sollten Tumorboards für eine Rolle spielen, was ist ein Zentrum und wie wichtig es ist, Studien zu machen. Hier zu den Indikationen, Stefan Ries hat das schon gezeigt, also das Pseudomyxoma peritonei, wahrscheinlich die Paradeindikation, das maligne peritoneale Mesothelium, aber eben auch das peritoneal metastasierte Kolorektalkarzinom, wahrscheinlich mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen, das peritoneal metastasierte Magenkarzinom. Warum? Weil wir es hier einfach mit biologisch wesentlich aggressiveren Tumoren zu tun haben. Grundvoraussetzung ist immer die limitierte Karzinose. Also beim Kolon sollte der PCI nicht mehr als 20 betragen, beim Magen bestenfalls 12, besser noch darunter. Komplette Zytoreduktion sollte möglich sein und Siegelringzellkarzinome, vor allem des Magens, sollte man exkludieren, weil das sind die Patienten, die einfach das schlechteste Überleben haben und sicher nicht von so einer aggressiven Chirurgie profitieren. Es steht was drinnen über die Ausschlusskriterien, auf die wir schon zu sprechen gekommen sind. Also Patienten, die klinisch massiv symptomatisch sind mit Ileus, die ein Stadium 4 PSDSS haben, bei denen ich von vornherein abschätzen kann, dass ich nur inkomplett zytoreduzieren werde, die sollte man gar nicht einschließen. Auch Patienten, die biologisch älter sind. Also das Alter per se ist ein relatives Ausschlusskriterium. Patienten, die biologisch fit sind, kann man durchaus auch diskutieren. Dazu gibt es das Tumorboard. Über Selektion habe ich Ihnen erzählt. Es steht auch was drin, was soll ein Zentrum sein? Es hat keinen Sinn, dass das jeder in Österreich macht. Dazu gibt es gar nicht so viele Patienten. Man sollte das konzentrieren in Zentren. Und die Zentren sollten sich aber auch bereit erklären, ein Benchmarking zum Beispiel zu machen, ihre Morbiditätsdaten zu veröffentlichen, damit es auch transparent ist, dass diese Chirurgie nicht so gefährlich ist, wie das oft dargestellt wird. Vor allem dann nicht, wenn man sie eben richtig einsetzt, wie wir glauben. Was gibt es zu Studien zu sagen? Wir sind da noch am Anfang. Gerald Braga hat das schon ein bisschen angerissen. Das Triplet von Folfoxiri in Kombination mit Avastin. Eine Möglichkeit, die wir jetzt studienmäßig untersuchen wollen, also bei Kolorektalkarzinompatienten, um zu sehen, wie gut wirkt denn eigentlich die Chemotherapie, die systemische, auf die peritonealen Läsionen. Die meisten Daten, die wir bis jetzt haben über die Systemchemotherapiewirksamkeit, sind klinische Daten, aber wir wissen nichts über das wirkliche histologische Ansprechen. Das heißt, wenn ich diese Patienten hier so behandeln würde, dann kann ich Tumormaterial vor Beginn der Therapie gewinnen und dann unter Therapie und schauen, wie gut ist mein Response wirklich. Und ich kann auch versuchen, vorherzusagen, wer sind die Patienten, die wirklich gut ansprechen. Wir haben das vorher gehört bei diesem CoRep-Score. Tumormarkerverläufe können natürlich auch hinweisend sein, wie gut ein Patient anspricht. Sehr viel weiter sind wir schon beim Ovarialkarzinom. Das ist jetzt zwar nicht das Thema von heute, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Es gibt eine genehmigte von der Ethikkommission und bereits finanzierte Studie beim Ovarialkarzinom, die jetzt noch durch die letzte Instanz bei der AGES durch muss. Aber dann werden wir auch beim Ovarialkarzinom gemeinsam mit Professor Reintaler von der Gynäkologie hier den Patientinnen anbieten können, bei primär fortgeschrittenem Ovarialkarzinom diese Therapie unter Studienbedingungen zu testen. zusammenfassend, wie gesagt, die zytoreduktive Chirurgie und HIPEC sind vielversprechend, sind eine Erweiterung der Behandlungsoptionen. Die Systemtherapie ist sowieso immer das Backbone, würde ich einmal sagen, aber das ist etwas, was man zusätzlich anbieten kann. Es gibt die Möglichkeit, dass einzelne Patienten Langzeit überleben, die mit limitierter Karzinose, bei denen man komplett zytoreduktiv operieren kann. Interdisziplinarität ist sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Und der Selektion kommt natürlich eine entscheidende Rolle zu. Es gibt verschiedene Scores, die man da verwenden kann. Das wird sich noch zeigen in Zukunft, wie gut die wirklich sind oder ob es da bessere und schlechtere Scores gibt. Es gibt mittlerweile eine Leitlinie in Österreich, die für Sie ein Anhaltspunkt sein soll, aber auch für die Zentren, die das machen, ein Rahmen, in dem wir uns bewegen sollten und aus dem wir uns nicht weit hinaus bewegen sollten, da wir wirklich für die Patienten Gutes tun wollen und ihnen nicht eine Chirurgie anbieten wollen, die potenziell gefährlich ist. Und wie gesagt, Studien sind im Anlaufen. Herzlichen Dank.